Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße Sie herzlich zur neuen Folge meines Zencast. Der Zeuge. Er ist immer da. Er steht in einer Ecke, in seiner eigenen, mir nicht bekannten Ecke und bekommt alles mit. Er beobachtet mich, gewissermaßen. Ich habe keine Ahnung warum. Was findet er so interessant an meiner Person? Doch er steht immerzu hinter mir oder neben mir oder sogar vor mir und folgt jedem meiner Schritte, jedem meiner Handgriffe, jedem einzelnen meiner Gedanken. Ich habe den Verdacht, dass er sogar mehr mitbekommt als ich selbst. Oft bin ich in Gedanken, wie man sagt, also nicht ganz bei der Sache und mache irgendetwas, an das ich mich später nicht mehr genau erinnern kann. Er aber schon. Er registriert alles, gnadenlos. Das ist ein bisschen gespenstisch. Er verfolgt sogar meine Gedanken, meine geheimsten Gedanken. Es scheint für ihn keine Rolle zu spielen, ob ich äußerlich etwas tue oder innerlich denke. Er ist immer zugegen, immer anwesend. Ich spüre seine Gegenwart und fühle mich ertappt. Ich nenne ihn den Zeugen. Ich kenne ihn nicht. Er verfolgt mich, soweit ich zurückdenken kann. Ich kann nicht sagen, ob es vielleicht mal eine Zeit in meinem Leben gegeben hat, in der er nicht zugegen gewesen wäre. Soweit ich mich erinnern kann, war er schon immer da, stand in seiner Ecke und folgte jedem meiner Schritte. Ich kenne ihn nicht. Das heißt, obwohl er immer da ist, und schlechterdings alles mitbekommt, habe ich keine Ahnung, wer oder was er ist, um wen oder was es sich in seiner Person handelt. Ist er überhaupt eine Person? Er steht da, für mich unsichtbar, und ich weiß nicht mal, ob er eine Gestalt, einen körperlichen oder spirituellen Leib hat. Er steht da und ich spüre seine Gegenwart, doch ich kenne ihn nicht. Ich kenne ihn überhaupt nicht. Er ist mir fremd. Da er alles über mich zu wissen scheint und sogar mehr als ich selbst, bin ich ihm wahrscheinlich kein Fremder. Er kennt mich besser als ich mich selbst. Das ist ziemlich befremdlich, finde ich. Ich würde ihn gerne mal kennenlernen, doch ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich kann ihn nicht ansprechen, denn ich sehe ihn nicht. In welche Richtung soll ich überhaupt schauen und sprechen? Oder spielt das keine Rolle? Er wird mich schon hören. Fraglich ist nur, ob er antworten wird. Ich frage mich, ob er so etwas wie ein Gast, ein Besucher, wo nicht gar ein Parasit ist, oder in welchem Verhältnis er zu mir steht. Wir sind unterschiedlich, das kann ich vielleicht sagen, beziehungsweise nicht einmal das kann ich mit Bestimmtheit sagen. Ich bin nicht er, denn ich fühle mich von ihm als von einem Fremden beobachtet. Ich fühle mich beobachtet und ich habe keine Ahnung, wer oder was es ist, der mich beobachtet. Ich werde gewissermaßen gestalkt, nur dass ich keine Anzeige erstatten kann. Was sollte ich der Polizei gegenüber angeben, dass ich von einem Unbekannten, von einem Unsichtbaren gestalkt werde, dass er sogar meine intimsten Gedanken stalkt und dass ich glaube, dass er kein Mensch, sondern was eigentlich ist? Doch glaube ich das überhaupt? Da ich keinen Körper, keine Gestalt wahrnehmen kann, muss ich von einem Geist oder so etwas ausgehen. Der Zeuge. Ich kann ihn mir vielleicht vorstellen als ein großes Auge, als ein großes Ohr. Aber das ist es auch nicht. Mit welchem Organ nimmt er meine Gedanken wahr? Gibt es für unsere Gedanken ein eigenes Organ? Das ist eine interessante Frage. Vielleicht ist es das sogenannte dritte Auge, aber das ist alles Spekulation. Ich fühle mich angesichts dieser Tatsache, dass ich permanent und durchgehend beobachtet werde, hilflos. Ich fühle mich hilflos und muss etwas unternehmen. Ich setze mich hin und will der Sache auf den Grund gehen. Der Zeuge. Ich kann ihn nicht außerhalb finden. Ich schaue mich um. Ich kann ihn nirgends entdecken. Und doch ist er zugegen. Ich spüre das. Ich spüre das mehr als deutlich. Also setze ich mich hin und lege mich gewissermaßen auf die Lauer. Wie soll ich sagen? Nein, ich lege mich nicht auf die Lauer. Ich setze mich hin und lauere diesem Betrachter auf. Ich nehme eine bestimmte Sitzhaltung ein, den halben Lotussitz, den ich so einigermaßen beherrsche. Das heißt, ich kann aufrecht sitzen und meine Beine kreuzen, ohne dass mir gleich die Füße einschlafen oder die Knie zu schmerzen beginnen. Das ist alles eine Frage der Übung, der Gewohnheit. Ich sitze aufrecht und atme ruhig aus und ein und wieder aus und richte meinen Blick langsam nach innen. Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Zeugen in meinem Inneren suchen muss. Ich stelle ihn mir gerade als ein kleines Männchen vor, das in meinem Kopf sitzt und alles mitschreibt. Aber das ist natürlich Unsinn. Trotzdem glaube ich, diesen Zeugen innen suchen zu müssen. Wo sollte ich sonst suchen? Außen sehe ich schlechterdings nichts, nur die Möbel, die Wände und ein paar Bücher, die halt immer herumliegen. Aber keinen Zeugen. Und da er offensichtlich meine Gedanken lesen und verstehen kann, gehe ich davon aus, dass er in meinem Inneren sitzen muss. In meiner Brust. Oder in meinem Kopf. Dieses Innen ist ziemlich unbestimmt. Ich meine nicht unbedingt das Innere meines Körpers, also unter der Haut, wo meine Organe sitzen, das Blut durch meine Adern fließt, die Nerven sich viel tausendfach verästeln und verzweigen. Nein. Ich meine auch nicht mein Gehirn, das nur ein weiteres Organ ist, eine graue Masse, in der sich komplexe neuronale Netzwerke aufbauen. Damit kann ich im Grunde nichts anfangen. Mein Zeuge, ich kann mir diese Eminenz nicht als messbare Hirnaktivität vorstellen. Das kommt mir absurd vor. Aber was meine ich nun mit innen? Das Innere meines Innenlebens? Was ist das eigentlich? Ich vermute, auch diese Redeweise von einem Innen ist irreführend. Ich werde sehen. Ich sitze unbeweglich und versuche nichts zu denken. Nein, das ist auch nicht richtig. Wie sollte ich versuchen, nichts zu denken? In mir denkt es unaufhörlich, ganz ohne mein Zutun, ohne mein bewusstes und willentliches Zutun. Ich habe doch wenig Einfluss darauf. Ich kann noch so sehr wollen, nicht zu denken, plötzlich taucht doch wieder ein Gedanke auf, von irgendwoher, und nimmt meine Aufmerksamkeit in Beschlag. Ich bleibe unbewegt sitzen und versuche, so wie auch der Zeuge, alles zu registrieren. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich mache mich selbst zum Zeugen meiner Gedanken und Emotionen. Wenn ich ruhig sitze und mich nicht rühre, dann bleiben nur noch meine Gedanken und Emotionen, also die mentalen Regungen übrig, deren Zeuge ich werden kann. Ich versuche, als der Zeuge meines eigenen Innenlebens, dem anderen Zeugen zu begegnen. Zumindest halte ich das für eine gute Idee. Ich werde meinerseits zum Zeugen. Das ist nicht so einfach. Ich merke schnell, dass ich immer wieder unachtsam werde, dass meine Aufmerksamkeit, meine Konzentration nachlässt. Ach ja, Konzentration ist gar nicht so sehr, was ich benötige. Ich muss einfach wach sein, wach bleiben, auch wenn ich müde werde und einzuschlafen beginne. Das hört sich jetzt so einfach an, einfach wach bleiben, doch es funktioniert nicht und schon gar nicht einfach. Ich schweife ab, in Gedanken, mir fällt immer wieder etwas ein, mir kommt eine Idee, eine Erinnerung, ein Wunsch. Das Repertoire meines Geistes scheint unerschöpflich zu sein. Mir fällt immer wieder etwas anderes ein und schon bin ich nicht mehr auf meinem Posten. Der Zeuge aber, er ist immer da. Ich gehe zumindest davon aus. Woher weiß ich das eigentlich? Ist das womöglich nur eine Annahme meinerseits? Ich habe diesen Zeugen noch niemals gesehen. Aber diese Betrachtungen führen mich gerade nicht weiter. Ich muss auf meinen Zeugenposten zurückkehren, muss wachsam bleiben und alles verfolgen, was in mir und außerhalb von mir vorgeht. Das ist überhaupt eine unendliche Aufgabe. Muss ich wirklich alles verfolgen, schlechterdings alles, ohne Ausnahme? Das geht doch gar nicht. Ist das nicht auch wieder eine Illusion? Ich sitze und sitze und muss zwischendurch natürlich aufstehen, mir die Beine vertreten, sonst wachse ich fest. Oder es geht mir wie dem legendären Bodhidharma, der 6 Jahre in einer Höhle vor einer Wand gesessen haben soll, ohne sich zu rühren. Als er endlich wieder aufstehen wollte, fand er, dass sein Körper fast abgestorben war. Er soll ein paar spezielle Übungen durchgeführt haben, um sich wieder in Schuss zu bringen. Übungen, die er vielleicht aus Indien mitgebracht hatte und aus denen später eine der Formen des Qigong hervorgegangen sein soll. Aber das sind nur so Geschichten, denen ich glauben kann oder nicht. Das Chinesische und Indische ist voll solcher Geschichten. Aber egal. Also ich sitze und stehe zwischendurch natürlich auf, mache ein bisschen Gymnastik, ein paar Dehnübungen, gehe im Kreis herum, erhole mich ein wenig und setze meine Bemühungen dann wieder fort. Wie soll ich sagen? Ich versuche, diesem Zeugen auf die Spur zu kommen. Ich muss an die berühmten Ochsenbilder aus dem Chinesischen denken. Der Ochse steht in diesen Bildern wahrscheinlich für das, was ich als meinen Zeugen bezeichne. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der junge Bursche, auch das ist nicht ganz klar, wer da eigentlich nach dem Ochsen sucht, also dieser junge Bursche findet zunächst ein paar Fußspuren auf dem Boden. Er hat keine Ahnung, von wem oder was diese Spuren stammen, doch er folgt dieser Fährte und hofft, das seltsame Wesen zu finden. Ich meinerseits habe nicht einmal solche Spuren. Ich spüre nur, dass er da ist, und ich nenne ihn den Zeugen, weil ich nicht nur seine Gegenwart spüre, sondern auch seine Wahrnehmung all dessen, was in mir vorgeht. Ich würde nicht mal so weit gehen wie in den Ochsenbildern und von einem Lebewesen, einem Tier oder einer Person sprechen. Einfach weil ich keinen Anhaltspunkt habe, um was es sich bei dem Zeugen handeln könnte. Er ist einfach da, was auch immer er oder es sein soll. Denn ich weiß natürlich auch nicht, ob es sich um einen Er handelt. Das habe ich einfach mal angenommen und so formuliert. Aber letztlich ist das nicht wörtlich zu nehmen. Die Anhänger der abrahamitischen Religionen gehen auch nicht davon aus, dass ihr Gott männlichen Geschlechts ist. Das tun höchstens einige der männlichen Vertreter der höheren Priesterschaft, um sich gewisse Privilegien zu sichern. Aber das ist natürlich Unfug. Also mein Zeuge ist vermutlich gar keinen Geschlechts, denn welches Geschlecht sollte ein Wesen haben, das nicht mal über einen Körper verfügt? Doch ich bleibe aus pragmatischen Gründen dabei, von dem Zeugen zu sprechen. Wenn ich eine Frau wäre, würde ich konsequent von der Zeugin sprechen. Und das ist ebenfalls in Ordnung. In meinem Fall kann ich nur nicht von einer Zeugin ausgehen, es sei denn, ich meinte eine Art von Mutter. Auch das gibt es, aber das geht mir gerade zu weit. Ich versuche es mit einer List, anders kann ich es nicht sagen. Ich habe festgestellt, dass ich mir innerhalb meines Bewusstseins eine Position schaffen kann, aus der heraus ich als Zeuge auftrete. Ich kann mich etwas abseits stellen und mir meiner selbst bewusst sein. Die Philosophen und Psychologen sprechen vom Selbstbewusstsein, dem etwas Geheimnisvolles anzuhaften scheint. Ich kann mir meiner selbst bewusst sein, und dieses Selbstbewusstsein ist tatsächlich nochmal etwas anderes als das gewöhnliche Bewusstsein. Oder täusche ich mich da? Mein Bewusstsein ist immer ein Bewusstsein von Gegenständen. Und mein Selbstbewusstsein schließt all das und mich selbst eben mit ein. Aber worauf ich hinaus will, ich wende meinen Blick dergestalt nach innen, dass ich meiner selbst als Person und als einer sich ihrer selbstbewussten Person gewahr werde. Ich richte meinen Blick auf mich, der alles um sich herum und in sich wahrnimmt und denkt. Das ist eigenartig. Ich habe den Eindruck, als würde ich mit diesem Selbstbewusstsein eine Tür öffnen können, die sonst verschlossen bliebe. Ich nehme mich selbst wahr, wie ich gerade wahrnehme. Das ist mehr als eine Spiegelung. Denn ich kann mich schon fragen, wenn ich mich wahrnehme, wenn ich mir meiner selbst bewusst werde, wer es letztlich ist, der sich all dessen bewusst wird. Ich werde mir meiner selbst bewusst. Das ist das eine Ich, das ich auch als gegenständliches Ich oder kurz als meine Person bezeichnen kann. Und es gibt eben das andere Ich, das sich dieses Umstands bewusst wird. Jetzt stelle ich mir die Frage, ob ich es hier gerade mit zwei Ichs zu tun habe. Und gleichzeitig frage ich mich, ob ich schizophren werde. Ist das sogenannte Selbstbewusstsein Ausdruck einer Persönlichkeitsspaltung im übertragenen Sinne? Wenn ich selbst Zeuge meiner Person, meines Lebens, meines Denkens und Trachtens werde, dann ist dieser Zeuge doch offensichtlich etwas anderes. Oder stimmt das nicht? Was ist dieser Zeuge? Und wenn ich selbst dieser Zeuge bin, also wenn ich mein Selbstbewusstsein aktiviere, bin ich als Zeuge dann identisch mit dem Zeugen, von dem ich mich gestalkt fühle? Das ist jedenfalls meine Spur, der ich folge. Aber ich stelle mir all diese Fragen nicht ausdrücklich. Ich sitze nicht und stelle diese trockenen und schnell kompliziert werdenden Betrachtungen an. Ich sitze nicht in einem Philosophiekolleg und muss meine Gescheitheit unter Beweis stellen. Das spielt ja alles keine Rolle. Ich sitze auf meinem Kissen und halte inne, lausche nicht so sehr auf mein eigenes Denken, sondern auf die kleinen Zwischenräume zwischen meinen Gedanken, auf die Leerstellen, die immer wieder aufblitzen. Ich hoffe auf diese Weise, etwas von der Eigenart, von dem Wesen dessen zu erfahren, was ich als meinen Geist, als mein Bewusstsein, mein Selbstbewusstsein, mein Selbst und letztlich als den Zeugen bezeichne. Das habe ich nicht irgendwo gelesen, sondern diese Haltung, die ich gerade einnehme, hat sich mit der Zeit von selbst eingestellt. Ich meine, ich bin allmählich auf meinen Geist aufmerksam geworden, der mir ebenso schleierhaft vorkommt wie jener Zeuge, von dessen Präsenz ich überzeugt bin. Mir fällt gerade auf, das in dem Wort überzeugt, das Wort Zeuge, enthalten ist. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Also, ich bin so dagesessen, eine ganze Weile. Ich spreche nicht von ein paar Stunden oder Tagen, ich spreche von mehreren Jahren der regelmäßigen Übung, in der ich meinen Fokus, ich möchte es mal so nennen, in der ich meinen Fokus allmählich immer besser auf diesen Geist, auf diesen Zeugen eingestellt habe. Ich will damit nicht gesagt haben, dass ich den Zeugen mit meinem Geist oder umgekehrt gleichsetze. Doch ich vermute, dass beide miteinander zusammenhängen. Und dann gibt es da noch das Selbst, das ich mit meinem Selbstbewusstsein ins Auge fasse. Dieses Selbst ist auch wieder rätselhaft, denn in meinem Selbstbewusstsein bin ich mir nicht nur meiner selbst als Person bewusst. Das würde viel zu kurz greifen. Das Selbst ist vielmehr etwas, dessen sich der Geist bewusst wird, wenn er seine eigene Geistigkeit ins Bewusstsein hebt. Das Selbst scheint kein Gegenstand mehr zu sein und wesentlich mehr und etwas ganz anderes als meine eigene Person, die ich nur ganz unspezifisch als mein Selbst bezeichne. Aber was ich sagen will, mit den Jahren der anhaltenden Übung habe ich ein immer besseres Gespür dafür entwickelt, worauf ich achten muss, beziehungsweise worauf es bei meiner Meditation sinnvollerweise ankommt. Ich weiß, dass es alle möglichen Formen der Meditation gibt und ich möchte gar nicht wissen, was die Leute auf ihren Sitzkissen oder Yogamatten so alles treiben und schließlich als Meditation bezeichnen. Aber egal. Ich habe mich langsam eingestellt auf diesen einen unbestimmten Punkt, der natürlich kein richtiger Punkt ist. Ich bezeichne es nur so, weil ich irgendeinen Begriff dafür finden muss. Ich greife zu einer Analogie. Wenn ich den Raum von außen betrachten will, muss ich einen Punkt außerhalb des Raumes finden. Wenn es sich um einen Raum im üblichen Sinne handelt, also um ein Zimmer, dann kann ich leicht einen solchen Punkt außerhalb finden. Ich schaue zum Beispiel von außen durch ein Fenster in diesen Raum. Wenn ich von dem dreidimensionalen Raum als solchen spreche, dann muss mein Punkt außerhalb dieser drei Dimensionen in einer vierten oder fünften Dimension liegen, was ich mir aber schon nicht mehr richtig vorstellen kann. In der Schule haben wir gelernt, dass die vierte Dimension als die Zeit betrachtet wird. Aber die Zeit ist nicht wirklich der Punkt, den ich benötige, wenn ich den Raum als solchen von außen betrachten will. Oder ist solch ein Punkt gar nicht mehr denkbar? Aber das ist jetzt nur eine Analogie. Ich möchte auf Folgendes hinaus. Wenn ich mir meiner selbst bewusst werden will, was ich ja offensichtlich tun kann, dann muss ich auf einen Punkt, auf etwas außerhalb von mir selbst als Person zurückgreifen. Dieser Punkt wird in der klassischen indischen Tradition auch als das Selbst, Atman, bezeichnet, das eine überpersonale Instanz und mit Gott oder dem Göttlichen identisch sein soll. Aber so weit bin ich mit meiner Übung noch nicht. Das heißt, ich will meiner eigenen Übung nicht vorausgreifen und von dem Göttlichen sprechen, wenn ich noch ganz mit meinem Selbst oder dem Zeugen befasst bin. Jetzt werde ich eine sogenannte Volte schlagen. Ich könnte diese rein theoretischen Betrachtungen noch eine Weile fortsetzen. Vielleicht würde ein eigenes Buch daraus werden. Aber ich würde mich letztlich in einem Zirkel bewegen und weder dem Zeugen noch dem Selbst auf die Schliche kommen. Es ist weit über 10 Jahre her, da habe ich eine kleine Erkenntnis gemacht. Ich dachte damals über eine Kontroverse innerhalb des historischen Buddhismus nach. Sie werden davon vielleicht gehört haben. Die beiden Schulen des Mahayana, des großen Fahrzeugs, und des Hinayana, des kleinen Fahrzeugs. Der Mahayana ist später entstanden als der Hinayana, der auch nicht Hinayana heißt, sondern von den anderen nur so bezeichnet wird. Der genaue Zeitraum für die Spaltung der buddhistischen Sangha ist nicht ganz klar, doch es könnte um das 6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung herum gewesen sein, als auch die tiefgründigen Mahaprajnaparamita-Sutren entstanden sind. Die Anhänger des Mahayana wollten den Buddhismus reformieren. Sie hatten den Eindruck gewonnen, beziehungsweise sie unterstellten den Anhängern der orthodoxen buddhistischen Lehre, den Anhängern des Theravada, der Lehre der Älteren, dass diese nur an ihrer eigenen Erleuchtung und Befreiung interessiert wären. Das war natürlich polemisch gemeint und kann heute nicht mehr ernsthaft behauptet werden. Ich glaube, es lässt sich heute nicht mehr nachvollziehen, was genau diese Spaltung und Polemik ausgelöst hatte. Doch hinter der Entstehung des Mahayana stand ein Gedanke bzw. eine Einsicht, deren Bedeutung erst über die folgenden Jahrhunderte hinweg erfasst wurde. Und interessanterweise haben die Anhänger des als Hinayana diskreditierten Buddhismus diesen Schritt viel konsequenter vollzogen als die stolzen Anhänger des Mahayana. Ich fasse diesen Schritt mit eigenen Worten zusammen. Es macht keinen Sinn, dass ich erst ein Leben lang an meiner eigenen Erleuchtung arbeite, was immer das sein mag, um als erleuchtetes Wesen später die Welt zu retten oder die fühlenden Wesen zu befreien. Ich kann und muss mich jetzt, eben in diesem Augenblick, um diese fühlenden Wesen, also um meine Mitmenschen, aber auch um die leidenden Tiere kümmern. Ich muss mein eigenes Mitgefühl kultivieren und praktizieren. Und eben diese Praxis ist Ausdruck meiner Erleuchtung, die immer nur eine Erleuchtung in der Praxis, in Aktion ist und sein kann. Alle theoretischen Betrachtungen, alle Selbstbespiegelungen führen unweigerlich in eine Sackgasse, wenn sie nicht von der aktiven Hinwendung zu allen fühlenden Wesen begleitet und getragen werden. In den Ländern, in denen noch heute der sogenannte Theravada vorherrschend ist, also in Südostasien, Thailand, Vietnam, Laos, Burma bzw. Myanmar, widmen sich die buddhistischen Mönche aktiv den anstehenden sozialen Aufgaben, analog zur Seelsorge der Rabbiner, Pfarrer und Imame in den abrahamitischen Religionen. Dieser fürsorgenden Haltung liegt eine Erkenntnis zugrunde, die sich folgendermaßen auf den Punkt bringen lässt. Das Selbst, also das Absolute, lässt sich nicht erkennen, in dem Sinne, dass ich es sehe, sondern es lässt sich allenfalls erfahren, indem ich handle. In meinen Handlungen an den anderen fühlenden Wesen, zu denen nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere und Pflanzen gehören, in meinen Handlungen kommt dieses immer verbindende Selbst, dieses Absolute, das in vielen Religionen auch als Gott oder das Göttliche verehrt wird, zum natürlichen Ausdruck. Ich muss gar kein Glaubensbekenntnis oder dergleichen aussprechen. Indem ich handle und helfe und unterstütze, bringe ich alles bereits zum letztgültigen Ausdruck. Ich könnte es Liebe oder Mitgefühl nennen oder es einfach tun. Der Zeuge steht immer noch in seiner Ecke, doch er stört mich nicht im geringsten. Soll er stehen und bezeugen, für was auch immer. Ich habe etwas Besseres zu tun. Ich kümmere mich nicht mehr um diese Eminenz, um diese ungreifbare Instanz. Ich kümmere mich lieber um das Leben, das volle, lebendige Leben. Es spielt direkt vor meinen Augen. Ich kann es sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen. Ich kann es greifen und mich von ihm gefangen nehmen lassen. Soll der Zeuge ruhig alles bezeugen, auch mein eigenes Verwickeltsein in dieses Leben. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen er Zeuge ist. Ich habe Verantwortung für mein eigenes Leben übernommen, indem ich in das Leben getreten bin. Wenn ich morgens und abends für mich auf einem Kissen sitze, nehme ich den Zeugen sehr wohl wahr. Doch ich bin meinerseits Zeuge geworden, ein aktiver Zeuge. Das ist vielleicht der wesentliche Unterschied. Jener Zeuge im Hintergrund kann oder will nicht aktiv werden. Oder seine Aktivität besteht in etwas anderem. Vielleicht besteht seine Aktivität darin, dass ich diese Welt wahrnehmen und in dieser Welt leben und wirken kann. Vielleicht ist gerade diese Welt, mitsamt der fühlenden Wesen, zu denen ich ebenfalls gehöre, Ausdruck seiner Aktivität. Es könnte sein, doch ich werde es offen lassen.